ein paar Bergen oben. Und wenn man dann einmal oben ist, die Aussicht ist schon herrlich. Wenn man dann dort steht am Gipfel und so runterschaut, über den Wolken ist, überhalb der Baumgrenze und so ins Tal runterschaut und auf andere Gipfel runterschaut, das ist schon was Erhabenes und was Schönes. Und da weiß man dann, okay, der harte Aufstieg und vielleicht der eine oder andere Schürfwund, wenn man gerade angestraft ist oder durch Brennnesseln durch müssen hat oder sonst irgendwas. Im Endeffekt hat es sich gelohnt, alleinig wegen dieser wunderschönen Aussicht. Und wir sind ja gemeinsam unterwegs zum Ziel. Und dabei ist wichtig, dass nicht der Weg das Ziel ist, sondern letztendlich ist das Ziel das Ziel. Man macht es ja auf, damit man dann auch irgendwann einmal irgendwo ankommt und nicht nur ständig nur unterwegs ist. Man möchte ankommen. Und wir sind jetzt dann fast am Ende unserer Predigtreihe, noch nicht ganz, aber fast. Und auch das Volk Israel ist fast am Ende ihrer langen Reise. Sie stehen vor den Pforten des verheißenen Landes. Und ja, wie es dann, also von der vorigen Generation, vom alten Volk Israel, sind nur mehr drei Personen übrig geblieben. Das sind Mose, Josua und Kaleb. Und wir schauen uns jetzt heute 4. Buch Mose, Kapitel 27, ab Vers 12 an. Und da stellen wir uns zuerst einmal die Frage, wie sind die Aussichten? Da steht ab Vers 12, Jahwe sagte zu Mose, steig auf das Abarim-Gebirge, das ist so eine Bergkette nordöstlich vom Toten Meer, und sieh dir das Land an, das ich den Israeliten gegeben habe. In manchen Übersetzungen steht auch geben werde. Es ist von der Übersetzung her beides möglich. Und da sieht man auch, dass Gott zeitlos ist. Ob er es gegeben hat oder geben wird, das ist für Gott ein und dasselbe. Er ist zeitlos. Wenn du es gesehen hast, wirst auch du mit deinen Vorfahren vereint werden, wie dein Bruder Aaron. Also Mose steigt auch auf einen Berg und hat eine Aussicht, einen Ausblick auf dieses verheißene Land. Und da haben wir jetzt eine zweifache Aussicht eigentlich. Zum einen die Aussicht für das Volk. Sie wird einmal das Land einnehmen. Gott hat es ihnen bereits gegeben. Sie werden es besitzen. Und daran hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Dieses Land soll dem Volk Gottes gehören. Und die zweite Aussicht ist die persönliche Aussicht von Mose. Er ist am Ende seiner Reise, er hat das Ziel erreicht, er darf das verheißene Land sehen, aber er wird nicht mit hineinziehen. Wie es da mit dem Volk weitergeht, das lesen wir dann in den nachfolgenden Büchern, im Buch Josua, Buch der Richter, Samuel, Könige und so weiter. Und vielleicht ist auch Gnade dabei, dass das alles weitere Mose nicht mehr miterleben hat müssen. Denn die weitere Geschichte des Volkes war jetzt dann nicht unbedingt so glorreich. Und ich habe mir jetzt eigentlich auch hauptsächlich Gedanken gemacht über die Aussicht von Mose und nicht so sehr über die Aussicht vom Volk. Wie muss das sein, dieses Gefühl, wenn man am Ende seines Lebens steht und dann quasi so die Summe seines Lebens unterm Strich nochmal betrachtet, was hat mein Leben gebracht, wo ist mein Leben hingegangen und wie schaut es jetzt aus? Und Mose hat sein Leben Gott geweiht, zuerst hat er 40 Jahre lang Schafe gehütet, dann hat er 40 Jahre lang dieses Volk geführt. Dass das nicht unbedingt ein Zuckerschlecken war, das wissen wir, dass das schwierige Zeiten waren. Wir wissen auch, dass das nicht unbedingt sein Traumjob war. Er hat niemals an einer Berufsorientierungsmesse teilgenommen, wo er sich beraten hat lassen, wo sein Potenzial liegt und wie er das am besten ausschöpfen kann, wie er seine Begabungen am besten nutzen kann, wo seine Vorlieben sind, seine Abneigungen. Nein, er hat diesen Auftrag von Gott bekommen. Und nach mehrfachen erfolglosen Einsprüchen hat er dann sein restliches Leben damit verbracht, diesen Auftrag auszuführen, Gott treu zu sein und dieses Volk zu führen. Und jetzt steht er eben auf diesem Berg und sieht so die Früchte seiner jahrzehntelangen harten Arbeit. Voller Anfeindungen, Entbehrungen, Schikanen, Drohungen, Meckereien. Letztendlich hat es sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, durchzuhalten, treu zu bleiben, den Auftrag bis zum Ende durchzuführen. Jetzt stehen Sie so an der Schwelle des verheißenen Landes. Sie sind am Ziel. Mose kann durchatmen, mal verschnaufen. Und was muss das für ein Gefühl sein, wenn man wirklich am Ende seines Lebens dann, so wie Paulus sagen kann im 2. Timotheusbrief, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel erreicht und ich habe den Glauben unversehrt bewahrt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor vielen, vielen Jahren die Tante Rosi, die ja maßgeblich an der Gründung dieser Gemeinde hier beteiligt war, ganz am Ende ihres Lebens im Pflegeheim besucht habe. Wir haben noch gemeinsam geredet, wir haben gemeinsam gebetet und ein paar Tage später darauf ist sie dann gestorben. Und ich muss sagen, ich habe sie insgeheim fast ein bisschen beneidet. Sie hat ihr Leben lang Jesus treu gedient, liebevoll gedient und nun war sie am Ende dieser Reise und sie darf die Früchte ernten. Im 1. Korinther Kapitel 9 steht, jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber haben einen unvergänglichen erhalten. Glücklich kann sich jeder schätzen, der dieses Ziel erreicht. Und deshalb schreibt Paulus auch im 1. Korintherbrief Kapitel 3, der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden, jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält das stand, was er aufgebahrt hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wie bauen wir unser Leben auf dem Fundament des Evangeliums auf? Werden wir mal so dastehen können wie Mose und sagen können, ja, es war hart, es war schwierig, es war nicht immer lustig, ich habe Zweifel gehabt, ich habe Angst gehabt, ich habe oft nicht gewusst, wie es weitergehen soll, aber dennoch, es hat sich gelohnt. Wir sehen das Ziel, das verheißene Land, die Belohnung. Und glücklich kann sich ja jeder schätzen, zu dem Jesus einmal sagen wird, gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Glücklich der das einmal zu hören bekommt. Jetzt müssen wir leider noch auf einen etwas unguten Beigeschmack zu sprechen kommen, ab Vers 14. Jetzt haben wir zuerst die Aussichten gehabt, jetzt haben wir Auswirkungen. Jetzt, da ist noch einmal der Grund dafür niedergeschrieben, warum Mose nicht ins verheißene Land hinein darf. Nämlich, weil er euch in der Wüste Zin, als die Menge Israels aufbegehrte, meinen Befehl widersetzt habt. Ihr habt mich ihnen durch das Wasser nicht als heilig vor Augen gestellt. Das war am Wasser von Meribah bei Kadesh in der Wüste Zin. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, kleine Sünden straft Gott sofort. Ich habe es erst diese Woche wieder zweimal gehört. Gemeint ist damit, man tut oder man sagt irgendwas Böses, Gemeines und dann passiert mir irgendwas. Ich bin gemein zu irgendwem und zack, fällt mir das Kaffeehäferl runter, ja, kleine Sünden straft Gott sofort. Wobei klar ist, es gibt eigentlich gar keine kleinen Sünden, weil jede Sünde eine Beleidigung Gottes ist. Aber gibt es eben so für Sünden, die wir begehen, sofortige Strafe? Das kann man biblisch gesehen nicht bestätigen. Und allgemein ist das ein schwieriges Thema und viele Theologen diskutieren und streiten da seit eigentlich immer darüber, über die Frage, straft Gott Gläubige? In Jesaja 53 steht: Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und wir haben den Gläubigen des Alten Testaments und auch Mose gegenüber einen riesengroßen Vorteil. Wir haben einen Hohepriester, der für unsere Sünden gestorben ist und der uns jetzt vom Vater vertritt und für uns einsteht. Und im Hebräerbrief, Kapitel 4 steht: Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und in Kapitel 10 schreibt er dann weiter: Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Aber dennoch bleibt die Frage, was ist jetzt hier und jetzt, dass ein Geretteter in der Ewigkeit keine Strafe mehr bekommt, weil Jesus bereits für unsere Sünden bezahlt hat? Das ist klar. Aber was ist hier und jetzt? Gibt es hier im Leben Strafe für Gläubige? Manche reden auch vom bösen Karma, habe ich auch diese Woche erst wieder gehört. Wenn man eben irgendwas Blödes macht, irgendwas Schlechtes macht und dann passiert was, ja, das ist böses Karma. Ich tue etwas Böses und bekomme sofort die Rechnung dafür. Und vielleicht hast du dir selbst auch schon das eine oder andere Mal, wenn dich das Leben auf die eine oder andere Art und Weise hart trifft, gefragt: Womit habe ich das verdient? Warum straft mich Gott so? Und das sind dann oft so rhetorische Fragen, auf die man eigentlich keine Antwort findet. Und vieles, was im Leben passiert, ob Gutes oder Schlechtes, kann man einfach nicht erklären. Und darin aber dann eine Strafe Gottes zu sehen, das ist einerseits gefährlich und auf der anderen Seite auch unbiblisch. Und Jesus selbst sagt dazu in Lukas Kapitel 13, da sagt Jesus zu ihnen: Meint ihr, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen als die anderen Galiläer, weil sie so grausam zu Tode kamen? Nein, sage ich euch. Und wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also in einem schlimmen Ereignis sofort eine Strafe Gottes zu sehen, ist unbiblisch und falsch. Und ich würde den Begriff Strafe eher durch den Begriff Konsequenz ersetzen. Denn dass das, was wir tun, was wir sagen und laut Bergpredigt auch sogar das, was wir denken, Auswirkungen hat, Konsequenzen hat, darüber sind sich, glaube ich, die meisten einig. Und Konsequenzen, Auswirkungen können im positiven wie auch im negativen Sinn sein. Wenn jemand niedergeschlagen ist, traurig ist, dann kann das richtige Wort zur richtigen Zeit, einfach eine kleine, nette Geste, so viel Positives bewirken. Und auf der anderen Seite, im negativen Bereich, ein böses, abfälliges Wort, das kann eine Beziehung so dermaßen schädigen. Es hat Konsequenzen. Und ich kann mich dann hinten noch 100-mal dafür entschuldigen, der Schaden, der angerichtet ist durch das, was ich gesagt habe oder durch das, was ich getan habe, der lässt sich dann so einfach gut machen. Es hat Auswirkungen. Ich kann aufbauen und ich kann zerstören. Beides hat weitreichende Konsequenzen und Auswirkungen. Und das hat dann gar nichts mit Strafe zu tun, sondern das sind wirklich die Konsequenzen von meinem Handeln. Und das Fehlverhalten von Mose, das hatte eben auch Konsequenzen. Er dürfte das verheißene Land zwar sehen, aber nicht betreten. Das irdische verheißene Land, wohlgemerkt. Im ewigen verheißenen Land werden wir Mose einmal treffen und begrüßen können. Jetzt haben wir über Aussichten und Auswirkungen geredet. Ich möchte jetzt noch über Austauschen reden. Eine der wichtigsten und ersten Aufgaben von einem guten Leiter ist es, für einen Nachfolger zu sorgen. Wenn ein Leiter, jetzt ganz egal in welchem Bereich, im weltlichen Bereich, in einer Firma, in einer Abteilung oder eben in der Gemeinde ausfällt, dann darf nicht einfach alles stillstehen, sondern es muss irgendwie weitergeführt werden, es muss weitergehen. Es muss weiter funktionieren. Und da braucht es eben einen geeigneten Nachfolger, einen geeigneten Vertreter. Mose war ein guter Leiter und deshalb war es ihm auch ein Anliegen, dass wenn er nicht mehr da ist, wenn er das Volk nicht ins Land reinführt, dass das jemand anderer macht, dass es da einen vertrauenswürdigen und verantwortungsvollen Menschen gibt, der ihm das übernimmt. Und da lesen wir dann ab Vers 15, Mose sagte zu Jahwe: Jahwe, der Gott, von dem alles Leben kommt, setze einen Mann ein, der die Gemeinschaft führt, der vor ihnen her auszieht und vor ihnen her einzieht, der sie hinausführt und sie heimführt, damit die Gemeinde Jahwes nicht wie eine Schafherde ohne Hirten ist. Und Josua war eben ein solcher Mann. Jahwe sagte zu Mose: Nimm Josua ben Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Stelle ihn vor den Priester Eleazar und die ganze Versammlung und beauftrage ihn vor ihren Augen. Und gib ihm von deiner Autorität ab, damit die ganze Gemeinschaft der Israeliten auf ihn hört. Er soll dann von dem Priester Eleazar treten und der soll vor Jahwe die Entscheidung der Urim für ihn einholen. Urim und Tumim, das sind so Lose, heilige Lose, die für Entscheidungen damals verwendet werden. Man ist ja nicht ganz sicher, was da der Sinn dabei ist, aber es dürfte sowas wie Licht und Recht heißen, Urim und Tumim. Und nach diesen Befehlen sollen sie ausziehen und nach diesem Befehl zurückkehren. Das gilt für Josua und für alle Israeliten, die ganze Gemeinschaft. Mose machte es, wie Jahwe ihm befohlen hatte. Er holte Josua und stellte ihn vor den Priester Eleazar und die ganze Versammlung. Er legte ihm die Hände auf und beauftragte ihn, wie Jahwe es ihm gesagt hatte. Wer heutzutage so ein bisschen in sozialen Medien unterwegs ist, weiß, dass es so etwas wie Influencer gibt, auf Facebook und auf Instagram. Influencer sind einfach Menschen, die versuchen, andere für sich zu gewinnen, Freunde und Follower zu gewinnen und diese dann zu beeinflussen. Durch das, was sie posten, ihre Meinungen, was sie sagen. Sie machen zum Teil Werbung für Firmen. Diese wunderschöne Handtasche habe ich gekauft und wollen halt damit andere verleiten, dass sie auch diese Tasche kaufen und dann bekommen sie quasi so einen Bonus dafür. Und viele versuchen dadurch halt auch reich zu werden, ohne dass wirklich viel arbeiten müssen, einfach nur, dass ihre Meinung halt im Netz vertreten und damit andere beeinflussen. Influencer. Menschen beeinflussen Menschen. Und auch das kann was Positives, aber auch etwas Negatives sein. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und viele Mädchen rutschen heute in so einen Schönheitswahn und versuchen so irgendwie ihren Idolen nachzueifern, hungern sich krampfhaft ein paar Kilos runter, damit sie vielleicht irgendwann auch so aussehen wie dieses Topmodel. Oder sie spritzen sich mit Botox das Gesicht voll oder lassen die so U-Boot-Lippen machen und glauben, dass sie dann schöner sind, weil das irgendwo irgendwer so propagiert hat, dass das toll ist. Und darum muss man einfach aufpassen, wem man nachfolgt und wem man sich als Idol sucht. Und das Ergebnis ist oft, dass wirklich an sich hübsche Mädchen sich komplett verunstalten und eigentlich dann hässlich ausschauen. Und ich war jetzt vor kurzem erst bei einem Konzert und da ist mir dann aufgefallen, dass neben mir ein wirklich bildhübsches Mädchen gestanden ist, ein ganz junges Mädchen, und dann beim zweiten Blick ist mir dann aufgefallen, dass sie sich so mit Dundel die Ohrläppchen aufgedehnt hat, also wirklich solche riesen Dinger da dran gehabt dann. Und ich habe mir gedacht, warum du machst das? Damit verhaut man sich die Ohren, es schaut furchtbar aus. Und ich habe einmal einen Patienten gehabt, da war auch eine Kollegin, bei denen ist es dann gerissen und dann hängen da vom Ohrläppchen quasi die Fetzen runter. Und die haben dann wirklich eine Schönheitsoperation machen müssen und sie das wieder irgendwie zusammen nähen lassen können, einen Teil wegschneiden und irgendwie halt das Ohr nachbauen. Also man muss wirklich aufpassen, wem man nachfolgt und von wem man sich beeinflussen lässt. Und ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern, als ich das erste Mal ein Foto vom Arnold Schwarzenegger gesehen habe. Und seitdem begeistern mich Muskeln. Und ich habe dann auch angefangen mit Hanteln zu trainieren und das macht mir nach wie vor Spaß. Und es ist auch gut, wenn man menschliche Vorbilder hat, die einen positiv beeinflussen und auch positiv inspirieren. Aber noch wichtiger ist es, dass wir geistliche Vorbilder haben. Im 1. Korinther 11 schreibt Paulus: Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Auf den ersten Blick denkt man sich, das ist ein bisschen überheblich von Paulus, aber er hat schon recht, er ist tatsächlich seit Anbeginn ein Vorbild für Gläubige. Und es macht Sinn, solchen Menschen nachzueifern, damals wie heute. Und in der Bibel, aber auch im Leben finden wir geistliche Vorbilder. Nachfolger, die Jesus nachfolgen und denen wir nachfolgen können. Deshalb auch der Titel der Predigt, Nachfolgern nachfolgen. Und indem man das tut, indem man solchen Nachfolgern nachfolgt, wird man selbst ein Nachfolger, den dann wiederum andere nachfolgen können. Und guter Vers, auch zum Auswendiglernen, ist 2. Timotheus 2,2, einfach zu merken. Und da steht, die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die dann fähig werden, wieder andere zu lehren. Also man hört es, man nimmt es auf, man vertraut es anderen weiter an und die geben es dann wiederum wieder anderen weiter. Es ist ein geistlicher Staffellauf, könnte man sagen. Es ist eine positive Kettenreaktion, eine positive Spirale nach oben. Und wenn man so geistliche Vorbilder sucht und denen nacheifert, wird man dann eben selbst auch ein geistliches Vorbild, dem dann wiederum andere nacheifern können. Fassen wir zusammen. Wir haben wunderbare, großartige Aussichten. Wir werden einmal das ewige verheißene Land einnehmen. Und all die Mühen und Sorgen und das Arbeiten und das Aushalten wird sich letztendlich lohnen. Auf uns wartet die Siegerkrone. Was wir tun und sagen und denken, hat Auswirkungen, es hat Konsequenzen, positive wie negative. Nutzen wir das für eine positive Spirale nach oben. Und wenn wir versagen, dann haben wir einen Hohepriester, der für uns einsteht und uns vertritt. Und folgen wir Nachfolgern nach. Geistlichen Vorbildern, die uns im Glauben weiterbringen, damit wir dann auch wieder Vorbilder für andere sein können. Und auch das ist eine positive Spirale nach oben bis hinein ins ewige verheißene Land. Amen.